Servus, Dominik Bloh.
Servus, hi.
Gemäß dem Satz, dein Zuhause ist der Spiegel deiner Seele. Wie schaut's dort gerade aus?
Sehr gut. Mein Zuhause, es hat lange gebraucht, das herauszufinden, ist mein Sohn und ich komme jetzt gerade von zu Hause, denn ich bin zum Teil in München, wohne noch in Hamburg, aber es waren wunderschöne Tage jetzt und ich habe entschieden, da wo mein Sohn ist, da ist mein Zuhause und gerade wächst es und gedeiht es und geht morgen in Fußball zum FC Bayern zum ersten Mal kicken.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Dominik Bloh, einst obdachlos, jetzt Unternehmer.
Und wir starten mit der Frage, Sie oder du?
Gerne duzen, würde mich freuen. Ich habe so die Regel, dass ich unseren Bundespräsidenten sieze und sonst tue ich mich immer sehr schwer. Also gerne du.
Dann weiß ich schon mal, dass du jetzt eine kleine Familie hast. Das wusste ich auch vorher schon. Der Milo ist, glaube ich, 3 geworden vor einer Weile. Und die Mama Julia, die wohnt da am Stadtrand von München. Vor 9 Jahren lebtest du noch auf Hamburgs Straßen. Wie sah denn da so ein Februartag aus?
Ja, in der Tat ist es sogar Februar jetzt genau 20 Jahre her, dass ich meine ersten Schritte in die Obdachlosigkeit gemacht habe. Und vor 9 Jahren wäre ich jetzt wahrscheinlich über die Reeperbahn gerade gewandert und hätte in Mülleimern nach Brauchbarem gesucht, Pfandflaschen, um ein bisschen Münzen zu sammeln. Vielleicht aber auch noch irgendwie was übrig gebliebenes als Reste zum Essen. Und insofern ist das natürlich heute ein ganz anderes Leben. Ich bin sehr dankbar und voller Demut, dass inzwischen auch schon fast 10 Jahre vergangen sind seit dieser Zeit des Überlebens.
Ja, vor mir sitzt ein sehr kräftiger, tätowierter Unternehmer mittlerweile, der jetzt seit 9 Jahren eben raus ist, weg von der Straße, eigene Wohnung hat, mit Heizung. Ist es völlig egal, dass nun Winter ist oder ist die Jahreszeit noch sowas wie ein Feind?
Heute nicht mehr. Heute ist es in der Tat für mich dann auch einfach schöne Wintertage zu genießen. Aber auf der Straße, das muss ich auch immer sagen, sind alle 4 Jahreszeiten lebensgefährlich. Ja? Und es ist im Winter die Kälte, wo man erfrieren kann, aber es ist im Sommer die Hitze, die drücken kann. Und insofern für mich ist das sehr einfach zu sagen, dass Leben auf der Straße nie ein Leben ist, sondern immer ein Überleben. Und das gilt jeden Tag.
Anders als vor 9 Jahren, mittlerweile hast du ausreichend Bargeld an dir?
Ich habe heute ein bisschen mehr Geld. Ich muss immer noch lernen, damit umzugehen. Komme auch wieder ganz neu in eine Konsumgesellschaft. Das hat mich auch sehr schnell überfordert und ich dachte, boah, jetzt sind da ganz viele Möglichkeiten. Mein Leben lang konnte ich nur das Billigste kaufen, wenn gar nichts ging und ich Hunger hatte, dann habe ich auch auf der Straße geklaut, ja, Schokolade und schnell ein bisschen Zucker, Nervennahrung. Und heute an die Theke zu gehen und mir eine Gelbwurst zu holen, das ist schon noch was völlig Neues und darüber hinaus der Umgang mit Geld, ja, da fange ich jetzt erst an, richtig zu lernen.
Wobei, es waren 11 Jahre auf der Straße, so im Alter von 17 bis 28. Aber auch das ist jetzt eben bald 9 Jahre her. Und du hast vor einer Weile gesagt, ich kann noch immer nicht mit Geld umgehen. Andere überweisen die Miete, verwalten meine Konten. Also immer noch, Stand heute?
Es ist besser geworden, ja. Also gerade das letzte Jahr war eine große Entwicklung. Aber es klingt natürlich völlig verrückt, wenn ein Mitte 30-Jähriger sagt, dass er noch nie eine Überweisung gemacht hat. Ja, aber tatsächlich war es so.
Nicht so schwer.
16 bis 28 war das nicht Teil meines Lebens. Und das ist, was ich aber auch versuche zu beschreiben in dem Buch. Das Ankommen ist nochmal ein ganz anderes. Und da gab es erstmal Hürden wie, ich habe nicht mal einen Mietvertrag bekommen. Ja, ich bin von der Straße gewesen und man hat gesagt, dir trauen wir es nicht zu. Also hat mein Buchverlag damals die Wohnung angemietet, hat die Miete bezahlt. Es gibt ein Recht auf ein Konto, das heißt jedermanns Recht. Aber auch eine Bank kann das trotzdem verwehren. Und als ich mein Konto eröffnen wollte, hieß es ja, das ist uns zu unsicher, versuchen Sie es bei einer anderen Bank. Und auch erst wieder auf Druck vom Verlag aus habe ich ein Konto bekommen. Also das erfordert erstmal auch ganz viel Mühe, wieder diese geregelten Dinge klarzukriegen.
Ja, also diese alte Schleife, keine Arbeit, kein Geld, keine Wohnung und so weiter und so fort. Und dann kam eben dieses Buch, ein Bestseller, Unter Palmen aus Stahl. Das war das Quartier in Hamburg, das du da beschrieben hast. Das wurde ein Erfolg, ein Riesenerfolg. Und Jahre später hast du jetzt noch Go Banjo gegründet. Vor 5 Jahren Duschbusse für Obdachlose. Daher jetzt eben auch das Unternehmersein im weitesten Sinn. Aber da müsstest du doch wirtschaften können.
Ich setze mich sehr auseinander mit Finanzen und Wirtschaft und sind Felder, in denen ich großes Interesse habe. Ich würde auch sagen, ich habe Unternehmertum in mir, aber man kann mir 500 Euro in die Hand geben und ich sehe es nicht und dann sind 2 Tage um und das Geld ist weg. Und das ist schon nach wie vor herausfordernd. Ich glaube, dass ich langsam lerne, wie cool Sparen zum Beispiel ist. Es wurde auch immer so uncool gemacht. Und heute finde ich das super zu sehen. Ah, ich kann irgendwie 200 im Monat zurücklegen und das summiert sich und es bringt dann auch irgendwie Spaß und ich komme langsam dahin, auch da meine Finanzen zu klären. Aber klar, das Leben auf der Straße war absolute Armut. Ja, das war wirklich ein Leben, wenn ich sage, ich habe da in den Mülltonnen reingefasst, dann war das von der Hand in den Mund. Jetzt hast du ein bisschen was und plötzlich ist die Kohle weg. Aber ich bin mir sicher, auch das kriege ich dieses Jahr mindestens geregelt.
Das glaube ich auch. Und auf dem Tisch liegt das zweite Buch, Die Straße im Kopf. Da geht es darum, dass man es schwer rausbekommt, das Erleben der ersten 16 Kinderjahre in Armut und dann der folgenden 11 Jahre auf der Straße, dass es ein langer Rückweg ist. Aber der Blick gilt wohl auch einstigen Weggefährten, die noch draußen liegen. Und dann kam die Idee auf mit dem Bus, ein 12-Meter-Bus, das sind darinnen 3 Baderäume, das Ganze wurde umgebaut. Abschließbar, das war wohl wichtig.
Klar, das ist sowas Intimes. Ich glaube, Waschen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Auf der Straße ist man dreckig, es gibt nicht eben die Dusche. Und ich finde, jeder hat das Recht zu duschen und auch in Privatsphäre. Und wir haben den Bus umgebaut, da gibt es Dusche, Waschbecken, Spiegel, Toilette, alles, was es braucht für einen Badezimmerdurchgang, um in Würde und für sich waschen zu können.
Was mir in der Vorbereitung nicht so ganz klar war, also es gibt 500.000 schätzungsweise in Deutschland, die keine eigene Wohnung haben. Viele sind irgendwo bei Freunden, Verwandten untergebracht, dann gibt es die Notunterkünfte. Aber 50.000 leben im Freien. Da wird dann aber auch oft gesagt, es gäbe Quartier, wo die übernachten könnten zumindest, das wird nicht angenommen. Sie könnten in Unterkünfte, sie sind nicht gezwungen, im Freien zu leben, oder?
Es gibt Einrichtungen und Unterkünfte. In Hamburg ist es das Winternotprogramm, aber da kann man einfach rechnen. Ja, in Hamburg schätzt man 3.000 Menschen auf der Straße. Es gibt Plätze zur Verfügung um die 1.000. Ja, und dann entsteht schon, wenn ich rechne, 3.000 minus 1.000, heißt für 2.000 Leute gibt's das eben nicht. Und ein großes Problem ist einfach die Standards. Ja, und ganz oft sind das Orte, die schon fast menschenunwürdig sind und wo man keine Perspektive schafft. Und ich finde eigentlich das schade, weil gerade dann, wenn du eben heute hier bist und morgen da, ist es schwer, jemanden zu kriegen. Wenn ich weiß, jemand hält sich von Oktober bis April an diesem einen Ort auf, dann wäre das ja auch ein Ort, wo ein Mensch erreichbar ist, wo man was tun könnte, wo man Perspektive schafft, statt Menschen nur zusammenzubringen, dass sie nicht erfrieren und morgens tot vor unseren Hauseingängen liegen, wenn wir zur Arbeit laufen. Ja, und ich glaube, im Grunde ist es erstmal das, genau wie es auch eigentlich das ausdrückt, Erfrierungsschutz. Und ich würde mir wünschen, dass wir da mehr machen.
Ja, aus eigenem tiefem Erleben und alle, die die Augen offen haben, werden festgestellt haben, in den letzten Jahren in deutschen Metropolen ist das ein Massenphänomen geworden. Also in München auch wird quasi wie zum Schichtwechsel abends der Eingang der Geschäfte belegt. Die einen schließen ab um 20 Uhr, die anderen kommen. Wir werden in der Stunde noch drüber reden, ob es da einen Weg raus gibt. Persönlich gab es einen, ob es gesellschaftlich einen gibt, davon wird die Rede sein. Wir hören erstmal einen anderen Hamburger Jung. Jahrgang 92, hier ist Phil Siemers, Schöne neue Welt.
Alles hier scheint aus Gold zu sein. Wir haben zu viel von allem, was sich kaufen lässt. Und wir gefallen uns gut zwischen all dem Schein, ohne wirklich uns zu meinen. Und alles hier wirkt wie einstudiert. Wir sind so gut darin zu funktionieren. Wir zeigen fast nie, wer wir wirklich sind. Wir wollen, dass alle sehen, wie wir gerne wären, um nicht aufzufallen, nicht rauszufallen. Und es scheint, dass es uns gefällt in unserer schönen neuen Welt. Doch ist der Preis dafür nicht viel zu hoch? Oh, wenn wir riskieren, dass der Schein gewinnt und wir am Ende nur noch Hüllen sind, die nichts mehr wollen, nur noch zusehen, was wir tun und was wir sollen.
Bayern 2, 1:1, der Talk. Und bei mir ist heute Dominik Bloh, geboren im Juni 1988 in Neu-Ulm, also auf unserer, in Anführungszeichen, der bayerischen Seite. Haben Sie Ihren leiblichen Vater je getroffen?
Nein, habe ich nicht. In der Tat ist mein biologischer Vater schon während der Schwangerschaft abgehauen. Er kommt aus Zypern. Und aber auf meiner Reise, auch auf einem Suchen nach Zuhause, war das für mich wichtig. Ich war letztes Jahr auf Zypern. Ich wollte mal sehen, wo ist eigentlich meine fehlende Seite? Wie sieht's da aus? Wo kommen meine Wurzeln her? Und habe dann verstanden, okay, das ist ein Teil von mir. Aber was eigentlich noch schöner war, auch auf diesem Weg hin ein Zuhause zu finden, war genau das mit dem ersten Buch und mit meinen Wörtern wieder raus aus dem Teufelskreis Hamburg unter Palm, sogar zurück nach Neu-Ulm, zurück nach Bayern. Und ich weiß noch genau, wie ich das erste Mal aus dem Zug gestiegen bin und ich dachte, ey, das ist deine Heimat. Und meine Geschichte spielt ja ganz oft, ab 16 ist er ein Straßenjunge und dann geht's los. Und ich habe selber vergessen, was meine Heimat war. Und dank des Buches konnte ich wieder zurückkommen. Und das hat ganz viel ausgelöst. Heute weiß ich, Bayern ist meine Heimat. Da, wo mein Sohn ist, ist mein Zuhause. Und Hamburg ist mein Wohnort. Und damit kann ich viel besser leben heute.
Aber noch ist es ein Pendeln. Und die Heimat ist auch das Schreiben, sind die Worte. Und man entnimmt dem Buch die Straße im Kopf, aber auch dem Vorläufer. Die Mutter war 18, als sie schwanger war mit Ihnen, ausgebildete Krankenschwester, hat zu tun tagsüber und die ersten Kinderjahre sind vor allem bei den Großeltern. Mit welchem Gefühl denken Sie an die beiden zurück?
Ja, das ist nur Liebe. Das waren die Menschen, die mir sehr wichtig waren, wo ich einen Großteil meiner Kindheit verbracht habe. Beide sind verstorben, bevor ich auf die Straße gekommen bin. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass sie über ihren Tod hinausgewirkt haben, weil sie immer an mich geglaubt haben, weil sie immer gesagt haben, alles wird gut. Und in den dunkelsten Zeiten und in den schwierigsten Momenten habe ich mich an meine Großeltern erinnert. Und das hat mir schon so weit geholfen, dass ich nicht aufgegeben habe, sondern weitergemacht habe.
Sie haben Ihnen in Ihrem Buch den traurig schönen Satz mitgegeben: Sie haben mir alles gegeben, was Mama nicht konnte. Sie waren alle bei den Zeugen Jehovas. Das ist Ihnen natürlich erst als Kleinkind und dann Kind gedämmert. Es kommt schließlich noch ein Stiefvater ins Leben und bald dadurch eben auch noch ein kleiner Bruder, also 2 Jahre jünger. Die Einschulung noch in Neu-Ulm, aber mit 8 geht es dann in den hohen Norden, in den Dunstkreis vom Stiefvater, das sind auch dessen Eltern. Was war denn das für einer?
Das war ein, darf man das hier, das A-Wort sagen, das war ein schlechter Mann, der meine Mutter schlecht behandelt hat, der mich schlecht behandelt hat, der sehr toxisch war, der meine Mutter auch in sowas wie eine Co-Abhängigkeit geführt hat, wo sie schwer rausgekommen ist und für mich einfach nur schlechte Erinnerungen. Ja? Ich muss sagen, ich habe lange gefragt, was mache ich, wenn ich den irgendwann mal wiedersehe? Und dann bin ich selber Vater geworden und ich weiß noch, mein Sohn ist erstmal in Hamburg geboren und ich bin mit dem Kinderwagen durch die Gegend gelaufen und nach wirklich knapp 20 Jahren, über 20 Jahre sehe ich diesen Mann. Und ich hatte viele Fantasien, was dann in diesem Augenblick passieren könnte, aber ich bin nur zu ihm hingegangen mit dem Kinderwagen. Ich habe gesagt, ey, ich weiß, was du getan hast. Da drinne liegt mein Sohn und ich werde nie so sein wie du und bin weitergegangen. Und ich habe genau auch in dem Moment gesehen, da hätte ganz viel passieren können, aber diese Aussage hat gereicht, dass, glaube ich, da wirklich, also da war ein Bruch im Gesicht und das hat sehr gesessen. Und natürlich meine Aufgabe ist, ich will nicht sein wie mein Vater, ich will nicht sein wie mein Stiefvater, ich will für meinen Sohn der beste Vater sein, den es gibt.
Das ist ein Kraftakt mit der Vorgeschichte und Sie schreiben es an einer Stelle nur kurz, diese Prügeleien aus dem Nichts und den Gürtel rausziehen und einfach um Dampf abzulassen, aber immer nur an ihnen, nicht an seinem leiblichen kleinen Sohn. Die Mutter löst sich nach wohl so 2 Jahren spät, sucht Arbeit in Hamburg, fährt schon mal voraus, holt die Jungs dann aber ein Jahr später nach. Gab es da mal ein kurzes, gutes Miteinander, Familienleben?
Ja, es gibt ja immer Momente. Ja, ich habe auch bis heute so Augenblicke, Szenen im Kopf, wie wir zusammen in der Küche sind und essen, Aretha Franklin läuft und meine Ma singt und wir singen ein bisschen mit. Und zum ersten Mal kam ich da auch so richtig zum Fußball und war auch im Verein eine Zeit lang. Und da sind wir an den Wochenenden zu den Spielen gegangen und mein bester Freund war in dem Verein. Insofern, klar, es gab auch immer gute Momente, nur war auch klar, dass da immer Druck war. Ja, also auch schon früh hat unsere Ma gesagt, hey, wir kommen mit dem Geld kaum zurecht und die Miete ist hoch. Und man hat einfach gemerkt, dass alles, was sie getan hat, war irgendwie mit Stress verbunden. Und der hat irgendwann auch so weit geführt, dass sie überfordert war und krank geworden ist.
Ja, das ist wohl das Hauptmotiv in den Anfangsjahren. Das Geld fehlt für alles. Kino gehen wie die anderen, Ausflüge machen, Schwimmbad, Geburtstagsgeschenk mitbringen.
Das ist ja für mich das Mitschönste. Ne? Ich rede ja jetzt oft über Geld auch. Und für mich jetzt mal bei einem Geburtstag ein Geschenk für jemanden kaufen, den ich mag, meine Freunde zum Essen einladen. Also dafür gebe ich zum Beispiel gerade liebend gerne Geld aus. Ja, das hat wirklich immer gefehlt. Ich habe mich richtig mies gefühlt und heute bringt es mir eine große Freude, auch wenn ich einfach Geld haben kann, um eine gute Zeit mit meinen Liebsten zu verbringen. Und ja, das gab es in meinem Leben davor noch nie. Meine Ma hat gesagt, hier zum Teil wissen wir nicht, wie wir die Miete zahlen und schon damals auch den Druck, vielleicht geht's irgendwann raus, ja.
Also da war viel Scham, aber auch ein ständiges Überlegen, wie könnte ich an Geld kommen, betteln ist oder Pfandflaschen sammeln. Es war wohl auch recht rasch klauen und Sie sind so offen in Ihrem Buch. Mit 15 waren Sie das, was man so ein Früchtchen nennt.
Ja, klauen, oder Kleinkriminell.
Ja, klauen, dealen, Waffe unterm Bett. Also
viele Dummheiten, ja.
Nicht nur Opfer, auch manche haben Sie in Erinnerung als Täter.
Das stimmt. Und das ist mit Sicherheit das Schwierigste und da kann ein Richter auch verurteilen, wie er will. Die höchste Strafe ist damit zu leben. Und ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich finde deshalb auch Menschen, die nach Hilfe fragen und jemanden nach einem Euro bitten, da habe ich große Demut für, weil ich weiß, ich habe mich auch mal anders entschieden und habe Leute beraubt, ja. Und die meisten Menschen stehen aber nicht irgendwo und wollen einen abziehen, sondern ich finde immer noch, dass es eine Form von Hilfefragen, was oft mit am schwierigsten fallen kann. Und deshalb, ich finde das beeindruckend. Ich habe das oft auch falsch gemacht und bin aber dann schon auch noch in meiner Jugendzeit dahinter gekommen, dass das nicht der Weg ist und dass es sich für mich auch überhaupt nicht richtig anfühlt. Weil im Herzen war ich schon auch immer ein guter Bubi.
Dabei lachen Sie. Ja, aber es war gar nicht zum Lachen, was drumherum ablief. Die Mutter rutscht in eine psychische, schwere Krankheit, verschiedene Diagnosen. Kommt irgendwann nicht mehr zurecht im Alltag, kommt vielleicht auch manchmal gar nicht mehr aus dem Bett, ist außerstande, sich noch zu kümmern und auch nicht um Sie beide. Haben Sie denn mit 16 begriffen, was da abläuft bei der Mama?
Schwer. Ich habe die ersten Monate auch dann, wo ich auf der Straße schon war, mich gefragt, warum macht meine Mama das? Was habe ich meiner Mama getan, dass sie so zu mir ist?
Sie kam nachts ins Zimmer und sagte, es ist rum.
Es ist vorbei. Ja, sie hat einen endgültigen Entschluss gefasst. Sie hat ihre Vormundschaft abgelegt. Sie war einfach so krank, dass sie nicht mehr länger auch mein gesetzlicher Elternteil sein konnte.
Und der 14-jährige Bruder?
Der hatte einen Elternteil, zu dem er gehen konnte. Mein Stiefvater wollte mich natürlich nicht aufnehmen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt hatte ich keine Familie mehr, die hätte Verantwortung übernehmen können oder wollen. Und dann sollte von staatlicher Seite eigentlich jemand kommen in Obhut. Aber meine Ma kam in dieser einen Nacht und hat das nicht abgewartet. Warum auch immer. Mir ist das auch immer wichtig zu sagen, ich gebe ihr keine Schuld. Auch wenn ich das damals nicht verstanden habe.
Sie lebt auch noch.
Das ist die härteste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Und es hat Jahre gebraucht. Bis heute habe ich Fragezeichen, aber ich setze mich immer damit auseinander und kann aber sagen, ich habe meinen Frieden schon lange damit geschlossen.
was auch ein Kraftakt ist, auch wenn es eine Weile her ist, ziemlich genau 20 Jahre, dass sie sagte, pack deinen Koffer, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und sie sind ja noch Schüler, sie haben ja vormittags Unterricht und haben die ersten Wochen, Monate auf der Straße verbracht und nachts draußen und sind vormittags in die Schule.
Ja, ich habe das so lange gemacht, bis ich Abitur geschafft habe. Und das finde ich aber ganz spannend, eigentlich, dass ganz viele Menschen das sehr beeindruckend finden. Ich finde es auch cool so, aber...
Aber Mitschüler, Lehrer müssen doch was gemerkt und dann vielleicht doch auch gemeldet haben.
Nee, meine Schule hat mich nach 3 Monaten von der Schule entlassen, weil man nur zur Schule gehen kann, wenn man eine Meldeadresse hat.
Und das hatte sonst keine Folgen?
Also es hatte immer eher mal schlechte Konsequenzen, bis es eine engagierte Lehrerin gegeben hat, die gesagt hat, sie findet das falsch und die hat dafür gesorgt, dass ich weiter zur Schule gehen konnte. Da wurde dann ein bisschen getrickst und am Ende hat es gelangt, dass ich das Abi geschafft habe. Aber die 2 Hauptfaktoren, warum, das sage ich auch immer wieder, das war jetzt nicht, weil ich unbedingt das Zeugnis haben wollte, sondern das war von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr ein warmer, sicherer Raum. Und da waren noch andere Menschen und ich habe noch irgendwo dazugehört als Schüler. Und das war mir so wichtig, dass ich so lange zur Schule gegangen bin, bis ich gar nicht mehr hingehen konnte.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2.
Dominik Bloh mit 16 auf der Straße.
Auf Hamburgs Straßen. Ein hartes Pflaster, vor 20 Jahren vielleicht noch ein bisschen herber. Aber, wie gesagt, wir schreiben den Sommer 2005. Sie werden 17, sind immer noch minderjährig. Aber es gibt doch zig Hilfen. Da muss doch irgendwo ein Jugendamt auch mal auftauchen.
Ich war bei allen Institutionen und Behörden vorstellig. Also es ging los mit dem Kinder- und Jugendnotdienst, klassisch im Jugendheim. Da hat mich mein Lehrer verwiesen, also von der Schule hat mich da keiner hingebracht, immer selbstständig auf den Weg gemacht. Und dann geht aber auch Bürokratie los. Ja, wissen Sie, Sie sind vielleicht nicht minderjährig, sondern jugendlich. Dann ist das Jugendamt zuständig. Sitze ich im Büro der Sachbearbeiter, werde ich nie vergessen, sagt, ja, das ist der Wahnsinn. Du bist der hygienischste jugendliche Obdachlose, den ich je gesehen habe. Ich habe wahrscheinlich noch Danke gesagt. Und im nächsten Satz aber dann auch erklärt, hier ist nichts möglich, weil ich nicht jugendlich bin. Ich bin womöglich junger Heranwachsender und dann liegt mein Fall bei der Familienbehörde. Und in der Tat ist das 20 Jahre her, aber die Missstände sind bis heute und das ist das Prinzip der Verantwortung, die man einfach weiterschiebt.
Und vor deinem 18. hat letztlich niemand sich gekümmert, dich an der Hand genommen oder einen Weg gewiesen, wie es anders laufen könnte, als draußen zu sein in Hamburg nachts?
Ja, ironischerweise hat tatsächlich ganz zum Schluss, kurz vor meiner Volljährigkeit, des Kinder- und Jugendnotdienst gecheckt, dass sie ja doch was tun müssten und mich dann nochmal in einem betreuten Wohnen untergebracht. Da war ich dann für 3 Monate, aber mit meiner Volljährigkeit war das dann auch wieder vorbei. Dann hieß es, du bist jetzt erwachsen, jetzt bist du für dich selber verantwortlich. Viel Erfolg und alles Gute.
Also noch geht's vormittags in die Schule, dann oft, habe ich gelesen im Buch, mittags noch mit irgendjemand heim zum Essen von den Kameraden. Und dann, ja, im Sommer vielleicht ein bisschen Schwimmbad, über den Zaun rumliegen, abends Richtung Bahnhof, 1-Euro-Burger. Wie schnell wurde das eine seltsame Normalität?
Ja, es wird schon zur Routine, ja. Und man, gerade die Nächte sind dann sehr einsam. Das ist die Zeit, in der ich alleine bin. Ich kann aufräumen, so richtigen, echten, erholsamen Schlaf gibt es auf der Straße nicht. Ja, wenn ich mit einem Wort die Straße beschreiben würde, ist es Rastlosigkeit. Und genau das, man zieht von einem Ort zum nächsten. Und der zentrale Hauptbahnhof, auch in Hamburg, war dann immer so die Anlaufstelle, wo man mal immer wieder Zwischenstopp gemacht hat und dann geht's in alle Richtungen verstreut weiter bis zum Morgengrauen, bis es heißt jetzt wieder Richtung Schule.
Und auch weil man vertrieben wird manchmal von seinen Plätzen?
Das ist super gesagt, ja. Da sitzt man, wir haben über die Kaufhäusereingänge gesprochen, die ab 20 Uhr belegt werden, aber viele sind um 21 Uhr auch wieder frei, weil inzwischen natürlich Security angestellt ist und sagt, hey Kollege, hier kannst du nicht schlafen, weitergehen. dann fängt es vielleicht an zu regnen, zu schneien, dann stellt man sich im Bahnhof unter, dann kommt die Bahnsicherheit und sagt, hey, wenn Sie hier nicht fahren und gerade fahren keine Züge, dann gibt's keinen Grund, sich hier aufzuhalten. Bitte entfernen Sie sich von diesem Ort. Dann sitzt man irgendwo auf dem Gehweg, es ist 5.30 Uhr, dann kommt die Kehrmaschine und dann schreit jemand raus, so Junge, weg da, wir wollen hier sauber machen. Ja, und das heißt in der Tat, es geht immer weiter. Es ist ein ständiges Unterwegssein.
Von wegen nicht sesshaft. Man wird getrieben und dann geht's mit kleinen Augen um 8 in Unterricht. Aber das war mehr ein Dösen dort dann, oder?
Das war auf jeden Fall der Ort, wo ich Ruhe gefunden habe, wo ich wusste, jetzt passiert nichts. Jetzt schickt mich niemand weg, aber jetzt greift mich auch niemand an. Jetzt habe ich hier mal ein paar Stunden Ruhe. Und die hat's dringend gebraucht, um wieder ein bisschen Kraft für den restlichen Tag und dann auch wieder für die Nacht zu sammeln. Aber ich glaube auch dieser Überlebensmodus, das ist immer im Jetzt. Ja, und das ist auch so, das ist ja das Schwierige, auch aus diesem Zustand rauszukommen. Ja, und auch vielleicht mal zu überlegen, komme ich aus meiner Routine raus? Ja, es gibt den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und meine Gegenfrage ist immer, woher die Kraft nehmen, wenn man keine Ruhe findet.
Und die Mitschüler und deren Familien waren sicher auch heillos überfordert. Sie schreiben, ein paar Mal ging's, ein paar Nächte, aber kann sich jeder selber fragen, ob er sie bei sich hätte einziehen lassen.
Menschen sind absolut. Menschen haben 100%. Ja, und Menschen haben versucht. Und heute mache ich Lesungen und da kommen Eltern von damals zu meiner Lesung. Völlig aufgelöst, weinend. Ja, ich wusste es doch nicht. Ich hätte doch, was hätte ich? Und ich sag auch da, ich gebe natürlich den Menschen, die versuchen zu helfen, keine Schuld. Denn versagt haben Behörden und Institutionen, die einen Minderjährigen einfach über Jahre auf der Straße liegen lassen.
Und das Geld, war es dann immer noch klauen? Oder gab es sowas wie Stütze vom Amt noch, ein Handgeld? Oder?
Nee, das war tatsächlich auch kein Clown mehr und auch kein Amtgeld. So das, was man auf der Straße macht, was ich dann auch irgendwann schon in der Schule angefangen habe, da habe ich in den Pausen weniger dann mit den anderen geredet und bin die Klassen durch und habe aus den Mülleimern die Pfandflaschen rausgeholt. Und so habe ich dann versucht, schon ein bisschen was für den Nachmittag zu kriegen und über den Nachmittag weiter. Und für mich irgendwann, natürlich habe ich auch nach Hilfe gefragt und nach Geld gebeten. Also ich benutze das andere B-Wort nicht, aber ich kann auch sagen, Geld gibt's auf der Straße nicht. Also es.
Aber was mich schon erschüttert als Papa auch von Kindern, allen war im engsten Feld klar, dem Dominik geht's schlecht, der Dominik kämpft sich irgendwie durch und damit haben aber alle jahrelang irgendwie gelebt.
Ja, also weißt du, das Ding ist, mein Leben oder unter Palm aus Steibe gerade verfilmt, also von der Straße auf die Kinoleinwand, Detlef Buck gibt sich gerade große Mühe, dass wir im Herbst drehen. Und für einen Film, da hast du einen Protagonisten und einen Antagonisten, also immer jemanden Feind, einen Schurken oder sowas. Auf der Straße braucht's das gar nicht. Ja, also auf der Straße wird man getötet, das gibt es. Aber das größte Problem, dein größter Feind ist im Grunde das Desinteresse. Menschen ist es egal. Man hört es, man sagt, ah, das ist schlimm, das tut mir irgendwie leid. Vielleicht hat man so lapidar noch so, ja, kann ich was tun? Aber man ist eigentlich immer froh, wenn man nichts tun muss. Und glaube, das ist eine große Gefahr. Und das ist etwas, worüber wir immer weniger reden. Und da würde ich mir natürlich den Mut in der Gesellschaft, wir reden ja auch über Wandel und Veränderung, wünschen, aktiv zu werden und zu sagen, ey, wenn ich Not sehe, wenn ich Menschen sehe, die nicht selbstständig ihre Würde aufrechterhalten können und ich das Gefühl habe, was zu tun zu können, dann ist es auch meine Pflicht. Da wünsche ich mir den Mut. Ja, ich kann verstehen, dass das schwer ist, aber ich glaube, dass wir so noch viel mehr Menschen retten könnten, statt zu verlieren.
Ja, es ist schwer erträglich, wenn man das liest. Es spielt ja in der Jetztzeit, also ein Straßenjunge damals noch, im Rotlichtbezirk in Hamburg, der containert vor den Supermärkten. Dann doch mal ins Winternotquartier, wenn es zu heftig wird, zu 8 auf 15 Quadratmetern. Und sie schreiben, man ist vor aller Augen unsichtbar und in Gefahr. Wann haben Sie denn dieses Tattoo stechen lassen? Glaube, Liebe, Hoffnung.
Ja, das habe ich bekommen an einem Wochenende. Mich hat es auch einmal umgehauen. Ich bin einmal in Ohnmacht gefallen, als man mir hier aufs Brustbein dann tätowiert hat, weil ich hatte natürlich kein Geld für Tattoos, aber ich habe einen jungen Mann getroffen, den ich kannte aus meiner Schulzeit, und der wurde sehr oft verprügelt, und ich bin damals, weil ich habe immer schon so einen Gerechtigkeitssinn auch gehabt, und ich dachte, hey, lass den doch in Ruhe, und ich habe dem geholfen, bin dazwischen gegangen und habe mich für den eingesetzt, und er hat es nicht vergessen, hat gesagt, ey, ich bin jetzt Tätowierer und wenn du mal Lust hast, dann mache ich dir was. Und ich habe darüber nachgedacht und natürlich, Liebe, Glaube und Hoffnung sind drei sehr wichtige Dinge und die haben jetzt auch den Weg auf meine Haut gefunden.
Zeuge Jehova bist du nicht mehr?
Nee, war ich auch schon nicht mehr mit 14 und auch nicht die ganze Familie war Zeugen Jehovas. Es war tatsächlich eigentlich ab meiner Jugend nicht mehr für mich relevant.
Was natürlich wirklich ein Ding ist in vielerlei Hinsicht, es dauert 7 Jahre ab dem Rauswurf dann immer noch mit verschiedenen Irrungen, Wirrungen, Schulabbrüchen, Rauswürfen, neue Schule. Am Ende, am 23. Geburtstag, bestehen sie ihr Abi und holen das Zeugnis nie ab.
Ja, ist so. Kriege ich heute auch noch ganz schön oft einen drauf für. Es gibt viele Gründe.
Aber das war doch das Ziel. Anscheinend hat sie das irgendwie am Laufen gehalten.
Ich wollte Abi schaffen, das wollte ich, aber es war auch viel damals und hat sich zu der Zeit immer mehr dahin geschoben, dass mich die Straße verschluckt hat. Und gerade dann auch, als so Schule vorbei war, da bin ich dann auf der Straße verloren gegangen. Ja, und natürlich kann man jetzt 20 Jahre später sagen, hättest du dein Abi geholt, hättest du vielleicht ja studieren können, hättest du vielleicht eine Ausbildung gemacht. Aber ich glaube auch, du kannst dich auf der Straße bewerben, aber dann bist du bei der Personalabteilung, da hast du 100 so Mäppchen, ja, und dann ist da jemand, der ist ohne Meldeadresse, ohne Konto und der hat keinen festen Wohnsitz. Ja, dann bist du auf dem Nein-Stapel und deshalb, ja, ich will das nicht. Vielleicht wäre da was gegangen. Ich habe mein Zeugnis erst Jahre später abgeholt, ja.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit
Dominik Bloh im Spagat zwischen Hamburg und Baltham.
Und bei mir zu Gast und in Hamburg ist er groß geworden, auf die Straße geraten mit 16, war da auch 11 Jahre dann auf der Straße, hat sich durchgekämpft im wahrsten Sinne, hat, schildert er auch, wie viele draußen Alkohol genommen für die Teilnarkose, dass man den Tag irgendwie im Dämmer übersteht und nicht allzu sehr wahrnimmt, was los ist. Aber ausgerechnet kampierende Flüchtlinge vor 10 Jahren, als die eben so zahlreich kamen, veränderten ihren Lebensweg?
Ja, es war völlig verrückt zu sehen. Wer hat nie das Baby auf dem Karton vom Douglas vergessen? Ich noch nie gesehen. Hauptbahnhof, jeden Tag der Ort, wo auch ich dann den zentralen Anlaufort habe, Anlaufpunkt habe, plötzlich sind da hunderte Menschen. Mit, so wie mein Leben auf der Straße aussieht, nur das, was man am Leib trägt, eine Tasche, irgendwie Isomatte, ein Schlafsack. Und ich habe mir die Menschen angeguckt, dachte, wow, die kommen aus Krisen, Kriegsregionen, können nicht die Sprache. Ich kann Deutsch, ich kann Anträge ausfüllen, ich weiß, wo es Essen gibt, ich weiß, wo es Klamotten gibt. Ich kann was tun für die Menschen, die jetzt dasselbe Gefühl haben wie ich so lange mit Ungewissheit und nicht wissen, wohin. Und da habe ich mich eingesetzt und wer Gutes tut, bekommt Gutes zurück. Und so ist dann auch eine Kehrtwende in meinem Leben geschehen.
Aber gab's nicht links und rechts geguckt bei anderen Obdachlosen? Manche, die sagten, ey, die nehmen uns jetzt auch noch was weg, jetzt kommen die auch noch.
Das habe ich nicht so gehört. Ich glaube, das wird gerne von der Mitte ausgespielt. Ich glaube, wer unten ist, der versteht sich und der weiß, dass man sich durchkämpfen muss. Und nicht nur ich, auch ganz viele andere Menschen ohne Obdach haben zu dem Zeitpunkt was getan. Und ich habe mich wiedergefunden in der Kleiderkammer. Da habe ich Klamotten sortiert. Eine geflüchtete Unterkunft war direkt nebenan. Und dann haben wir das gefaltet, zusammengepackt und ausgegeben.
Und irgendwann fällt einem von dieser Unterstützergruppe auf, der Dominik, und dass der sich so zuwendet und so reinschafft. Und man kommt ins Gespräch und er bietet ihnen an, da rauszufinden. Und natürlich erstmal eine feste Adresse ist der Startpunkt.
Die Wohnung. Schöne Grüße, Bobby de Kaiser, ja, ehemaliger Bayern-Torwart und Möbelmogul von Dedon, hat auch geholfen damals in der Kleiderkammer. Wir haben beide gesprochen. Ich habe ihm gesagt, ich bin auf der Straße, aber ich muss hier irgendwie was tun. Und er hat gesagt, ich finde es beeindruckend. Ich wollte auch was tun. Mir geht sehr gut. Ich möchte jetzt auch was für dich tun. Ich besorge dir eine Wohnung. Ich zahle ein Jahr deine Miete. Und so war es, dass im April 2016 ich meine Schlüssel zur ersten eigenen Wohnung bekommen habe.
Der Tag wird nie vergessen, genauso wie der Tag des Rauswurfs vor 20 Jahren. Aber was für einen Laien erstmal befremdlich ist, aber bei längerem Nachdenken dann doch auch verständlich, die ersten Wochen, Monate neben dem Bett liegen, auf dem Boden, auf der Matratze, alle Fenster offen, Balkon offen. Kühlschrank bleibt Jahre nicht angeschlossen. Das Essen kommt aufs Fensterbrett.
Die Straße im Kopf.
Aber man hätte doch jetzt sofort die Gelegenheit.
Und da sind auch sofort Dinge, die für mich auch absolut wertschätzend sind. Ja, also eine Wohnung ist die Basis. Für mich ist wirklich Luxus, Strom, fließendes Wasser, eine Heizung, die ich aufdrehen kann. Das ist der Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite, ich musste nicht nur wieder lernen, mit Geld umzugehen, ich musste wieder lernen zu wohnen. Ja, genau das. Wenn ich auf der Straße 2 Zentimeter über dem Boden mit Karton und einer Isomatte lag, was mache ich jetzt? Eine Matratze reicht mir vollkommen aus. Oder ist es vielleicht doch irgendwann gut, mal sich ein Bett anzuschaffen? Nach 5 Jahren gucke ich in mein Regal und da ist ein Glas. Ja, da ist kein Topf, keine Pfanne, kein Geschirr. Und ich überlege und dann ist mir klar geworden, ja, ich lebe auch in dieser Wohnung immer noch wie auf der Straße. Und darüber hinaus habe ich dann gedacht, das heißt auch, du hast kein Zuhause. Und das dauert. Das ist der Weg von erstmal wieder eigenen Wohnraum haben, hin zum Wohnen, um dann irgendwann hoffentlich wieder ein Zuhause zu schaffen.
Und was sicher auch sehr schön war, aber auch irritierend, Sie haben es ja aufgeschrieben dann, Ihre Lebensgeschichte, und wie gesagt, ein Bestseller, weit über 100.000 verkaufte Bücher, da kommen dann auch gut Geld rein und Sie landen in Talkshows, Jahre her, jetzt sind Sie im Grunde auch wieder in einer, in guten Hotels, im ICE, der Straßenjunge im Mediengetriebe. Seltsames Glück, oder?
Das sind ja Dinge, die für mich surreal sind, die bis heute so verrückt sind, dass es für mich manchmal auch nur eine Geschichte ist, wenn ich sage, ja, Detlef Buch verfilmt jetzt mein Leben. Das kann ich jetzt so sagen, das kann ich aber überhaupt nicht verstehen. Das ist alles sehr toll und dass ich wieder eine Möglichkeit habe und gerade auch dann eine Familie gründen konnte, das ist mein persönliches Glück. Aber ich setze mich jetzt nicht hin und lasse es mir gut gehen, sondern da draußen, haben wir gesagt, sind hunderttausende Menschen, die keine eigene Wohnung haben. Da sind zigtausende Menschen, die immer noch auf der Straße überleben müssen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, in solchen Plattformen, Talkshows und Sendungen Stimme zu sein, dann möchte ich das und dann will ich das für meine Leute.
Ja, jetzt wenn nur manche mithören und denken, bürgerlich, jetzt hat er doch eine Frau und einen 3-jährigen Sohn am Stadtrand von München. Jetzt, wir bleiben beim Kinofilm, Happy End. Die 3 ziehen zusammen und das Ganze heißt Zuhause. Sie lachen.
Ja, das Happy End, das will man so sehr, ne? Das,
ja.
Man will es einfach, aber
der Papa ist beim Sohn. Immer.
Es ist jetzt auch sehr gut. In der Tat ist unsere Familienkonstellation auch nochmal eine ganz andere. Aber es ist so, dass alle glücklich sind. Mir geht's gut. Ich glaube auch, ich habe heute eine Sicherheit. Ja, auch dadurch, dass ich habe das Gefühl, ich habe mich gefunden. Und ich sage immer, wer bei sich selbst ist, dann läuft es von selbst. Ich habe das Schreiben als Talent entdeckt. Und insofern, ja, also ich blicke positiv und optimistisch in die Zukunft.
Aber es gibt kein ständiges Beieinanderleben auf einem Raum.
Wir haben jetzt nicht gemeinsam eine Wohnung und leben da zusammen. Na, wir haben uns kennengelernt, hat sie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass du der Vater meines Kindes wirst. Und ich finde diese Frau so beeindruckend, ist für mich ein Vorbild. Und ich sagte, es wäre wunderbar, wenn du die Mutter meines Kindes wirst. Und wir wollten gemeinsam Eltern werden. Wir sind kein Paar, aber wir sind gemeinsam Eltern.
Es geht ungewöhnlich in die Zukunft und Pläne haben Sie behalten. Es geht ja gleich nach Hamburg. Sie schauen schon auf die Uhr. Der Duschbus rollt da durch die Gegend. Es gibt noch die Hoffnung, dass man Duschgel vielleicht auch auf den Markt bringt mit einem bestimmten Label und ein Teil vom Erlös fließt in soziale Projekte wie Go Banjo. Sie nicken, das wäre das nächste große Ding.
Ja, wir haben jetzt erstmal den zweiten Bus im Dezember bekommen. Wir sind 5 Jahre unterwegs. 30.000 Duschen sind bei Go Banjo angegangen. Jetzt bauen wir den nächsten Bus um. Wir wollen auch noch einmal nach Berlin. Aber darüber hinaus ist mir das auch wichtig. Ich würde heute keinen Duschbus mehr machen. Das ist alles systemerhaltend. Der Duschbus funktioniert gut für mich und hat eine Daseinsberechtigung, weil es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Aber was wir schaffen müssen, ist die Wohnkrise lösen. Ja, und das beginnt vielleicht bei Obdachlosigkeit und auf der Straße, aber das geht bis in die Mittelschicht und der Familie, die sagt, hey, die Mieten steigen, ich weiß nicht mehr, ob ich in den nächsten 10 Jahren mein Zuhause noch habe.
Mhm. Und Sie sind jetzt Berater beim Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit in Berlin. Es liest Sie natürlich illusorisch. Da steht drin, in 5 Jahren soll das Problem gelöst sein.
Ja, ist Schmarrn. Ist ja auch klar. Aber es ist gut, dass es ein Ziel gibt. Ja, vor 5 Jahren kam unsere ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zu mir bei so einer Sendung, hat gesagt, Herr Bloh, Sie wissen schon, in Deutschland muss kein Mensch auf der Straße leben. 5 Jahre vorwärts ist es so, dass es ein Bauministerium gibt, die Ministerin Frau Geiwitz eine Bundespressekonferenz macht und sagt, wir haben verfehlte Wohnungspolitik betrieben, wir haben Obdachlosigkeit übersehen und wir nehmen uns das jetzt als an, dem Problem, und wir machen was. Die EU möchte Obdachlosigkeit beenden, Deutschland hat sich dazu verpflichtet und deswegen müssen wir zumindest die Weichen stellen und den Willen haben, auch wirklich diese Probleme zu lösen.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft
Dominik Bloh. Es sollte keine Milliardäre geben.
Ja, warum denn nicht?
Ja, ich lehne mich da schon weit aus dem Fenster, glaube ich. Aber für mich ist auch immer mehr dadurch, dass ich durch die Gegend reisen darf. Ich glaube, Armut ist das größte Problem. Ja, und ich glaube, wenn wir Armut lösen, lösen wir viele andere Probleme. Und ich sehe die Diskussionen und Debatten und ich finde halt, wenn man über Bürgergeld redet, dann muss man auch über Erbschaftssteuer sprechen. Zumindest um einen ganzheitlichen Ansatz zu bringen. Und ich glaube, wir müssen das schon nochmal mehr in den Diskurs einbringen, dass sehr Vermögende, ja, Multimilliardäre wie mein Freund, schöne Grüße, Dirk Rossmann, einfach mehr tun. Mehr Steuern zahlen, meine ich damit, mit mehr tun.
Aber keine Milliardäre hieße, bis 1000 Millionen könnte es noch irgendwie möglich sein und danach geht's an die Allgemeinheit.
Ja komm, das ist, ich bin ja kein Politiker, ich kann ja zum Glück einfach so ein bisschen reden, wie ich will und muss nicht auf Zahlen festgelegt werden, ne? Das sollen andere mit den Zahlen machen. Ich versuche Utopien oder Ideale auszudenken und ich glaube, es würde einer Gesellschaft guttun, ja, und ich glaube einfach, dass diese Schere, von der wir sprechen, die ist nicht mehr auseinandergeklafft, sondern die ist auseinandergebrochen. Und der eine Teil der Schere, der liegt eben mit Isomatte und Schlafsack auf dem Boden. Und der andere Teil, der liegt im Penthouse mit Yacht davor auf einer Steueroase. Da muss man nicht Experte sein, dafür zu sehen, dass das Strömungen sind, die inzwischen so weit auseinandergehen, dass wir diese Zweige wieder zusammenführen. Denn wir sind doch ein Fluss.
Ja, wobei dir auch bewusst ist, nachdem du lange dort gelebt hast auf der Straße, das sind ganz viele, die seelisch tief krank sind, die süchtig sind, die aus eigener Kraft da nicht mehr rauskommen, und auch sie zu befähigen, ist fast nicht möglich.
Das ist eine schwierige Arbeit, ja. Es braucht Zeit und Geduld. Und ich will nicht sagen, man kann nicht alle retten, aber wir haben hier ein Grundgesetz und das heißt, hier hat jeder das Recht auf Würde. Und das zumindest, finde ich, sollten wir Menschen möglich machen. Dafür kann man was tun und ich glaube, das muss uns auch allen als Pflichtaufgabe bewusst sein.
Wir haben vorhin von der Gleichgültigkeit gesprochen, dass viele sich da nicht sonderlich einen Kopf machen im Vorbeigehen. Manche schmeißen den Euro rein, andere bringen Brezen. Ist das okay, wenn einer einen Hut hat, oder will er eigentlich einen Euro?
Geld ist das, was es auf der Straße nicht gibt. Ja. Und man tut schlimme Sachen auch, um an Geld zu kommen. Und ich meine damit nicht nur kriminelle Sachen, sondern man begibt sich selber auch in ganz brenzliche Situationen.
Und der Spruch, er holt sich dafür ja eh nur ein Bier.
Ja, aber vielleicht holt er sich auch gerade den Apfel oder das Wasser, um nicht zu dehydrieren. Wir wissen es nicht. Und ich glaube, wir müssen ohne Vorurteil da reingehen. Ich glaube, das, was Menschen, die wirklich wenig bis gar nichts haben, was ich dem Menschen noch gerne überlassen will, ist Selbstbestimmung. Ja, und wenn jemand den Mut hat, mich nach Geld zu fragen, dann gebe ich dem 2 Euro und sage, hier, du darfst entscheiden, wofür du das ausgibst. Und ansonsten, um die Frage zu beantworten, sprechen, das hilft. Ja, wenn ich losgehe und ich stehe neben Bäcker, dann gehe ich hin und sage, hey, ich habe dich gesehen, hast du Hunger, ich hole mir gerade ein Brötchen, hast du Lust, willst du eine Brezen? Und dann wird aus einer Frage eine Antwort. Und dann sind wir wieder beim Mut, den ich uns allen in der Gesellschaft wünsche. Und ich kann sagen, es ist keine Einbahnstraße. Man gibt etwas, aber ich verspreche, man kriegt auch ganz viel zurück.
Sie schreiben auch, dass es mit das Härteste ist, dass man draußen lebt und ständig übersehen wird.
Ja, es ist ein einsames Leben, es ist alleine. Und genau das ist, glaube ich, das Wichtigste für Menschen. Ja, wir sind soziale Wesen, wir müssen immer ein Teil von etwas sein. Ich bin zur Schule gegangen, weil ich damals dazugehört habe. Das ist auf der Straße nicht mehr gewesen und deshalb hilft es, Menschen wahrzunehmen, Menschen anzuschauen und zu sagen, ich sehe dich, du gehörst noch dazu, du bist nicht alleine. Und das kann Menschen Hoffnung geben, das kann zum Teil der schönste Moment des Tages sein und auch damit die Entscheidung zu sagen, ich gebe heute nicht auf, ich mache weiter.
Jetzt bist du 9 Jahre runter von der Straße, hast eine eigene Wohnung und noch immer die Kapuze über den Kopf beim Schlafengehen?
Ja, Boxershorts an, weil absolut auch Luxus. Nicht mehr in Zwiebelschichten schlafen, aber irgendwie der Hoodie, der musste noch anbleiben. Und dann wache ich nachts auf und merke, oh, die Kapuze ist über den Kopf gezogen. Und das war auf der Straße mein letzter Rückzugsort. Ja, das waren meine 2 Wände, mein Dach und dann mein Fenster nach draußen. Und ich merke einfach deshalb, wer einmal sein Zuhause verloren hat, der hat es schwer, das wiederzufinden. Die Straße bleibt im Kopf und damit auch noch ganz viele Gewohnheiten. Und in meinem Fall hat es jetzt knapp 10 Jahre, also dieselbe Zeit wie auf der Straße, gedauert, um so weit zu kommen, zu sagen, jetzt fühle ich mich so weit, wieder richtig leben zu können.
Nur die Straße sollte kein Lebensthema bleiben, oder? Das nächste Buch vielleicht ein Roman?
Das nächste Buch wird ein Roman und der ist sehr an Dostojewski angelegt.
Wow, wenn schon, denn schon.
Ich muss ja noch so einen Literaturnobelpreis mir reinholen.
It's a long way to the top und der Blick geht auf die Uhr. Sie müssen flitzen, trotz gerissener Achillessehne. Super Sparticket nach Hamburg, gleich geht's weiter.
Ja, siehst du mal, früher habe ich die Flexpreise mir reingehauen, jetzt bin ich hier der Sparfuchs geworden. Vielen Dank.
Dank mich, dass Sie nicht an dieser Stunde gespart haben. Danke, Dominik Bloh.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Das Gespräch mit Dominik Bloh finden Sie in der ARD Audiothek. Und dort auch unseren Podcast 3x besser von BR24. Da geht es nicht darum, die Welt schön zu reden, sondern um gründliches Nachfragen und wie es in Zukunft besser laufen könnte.